Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Denn deine Beine hören niemals auf. Wir machen Giro, wir machen Giro.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten. Zwischen zwei Regenbogen würde ich diese Folge nennen, Tanja. Denn wir befinden uns in der Woche zwischen der Straßenweltmeisterschaft und der Gravel-Weltmeisterschaft. Also es gibt einiges zu besprechen. Ich freue mich sehr auf die Folge mit dir, auch wenn wir beide ein bisschen angeschlagen sind.
Ich wollte gerade sagen, ich würde die Folge eher im Stimmbruch nennen, weil so klingst du diese Woche, glaube ich, auch so ein bisschen. Du springst sehr wild zwischen Stimmlosigkeit und unterschiedlichen Oktaven hin und her. Was ist los?
Ich habe mir einen viralen Infekt eingefangen.
Eieiei.
Genau vor einer Woche. In der letzten Folge saß ich noch im wunderschönen Österreich und auf der Rückreise im Auto, eine schier endlose Autofahrt über mehrere Stunden, wollte nicht zu Ende gehen, weil ich habe schon gemerkt, da ist irgendwas im Busch. Ganz komisches Symptom, meine Zunge hat extrem wehgetan.
Das ist tatsächlich komisch.
Und es war ein Muster zu erkennen, weil meine zwei Söhne das vorher hatten. Die waren ein bisschen unausstehlich in dem Urlaub, meistens wenn sie was gegessen haben. Und mittlerweile kann ich es verstehen, weil Menschen, die Kinder haben, werden es verstehen. Wir haben uns die sogenannte Hand-Mund-Fuß-Krankheit in die Familie geholt.
Ei.
Und Leo ist bis jetzt verschont geblieben, außer dass sie auch ein bisschen schlapp ist, aber mich hat es komplett außer Gefecht gesetzt. Also ich bin verschont geblieben, was Bläschen an Händen und Füßen angeht. Aber dafür ist gefühlt im Mund umso schlimmer. Also ich habe jetzt wirklich so seit einer Woche extrem starke Zungenschmerzen. Wenn man so auch mit meiner Zunge so durch den Innenraum meines Mundes geht, ist es wirklich nicht, fühlt sich nicht schön an. Und einfach noch verschnupft, kaum Stimme, schwach. Kaputt. Ich bin seit langem mal wieder so ein bisschen, was heißt ein bisschen, schon krank.
Ja, wir wollten nämlich eigentlich die Folge am Montag schon aufnehmen, direkt nach der WM, woraufhin ich dann eine, ich würde es ja Sprachnachricht nennen, aber viel Sprache war nicht drauf von Rick, dass er stimmlos ist und dass wir es wohl verschieben müssen. Und es hat sich seitdem auch nicht so richtig gebessert. Ich habe dagegen mir auch irgendwas wahrscheinlich Virales, ich weiß es tatsächlich, bei mir kann ich es gar nicht sagen, ob ich was Falsches gegessen habe, ob ich eine Magenschleimhautentzündung habe oder ob es irgendein komischer Virus ist. Auf jeden Fall habe ich seit Freitag durchgehend Magenschmerzen, Magenkrämpfe, Völlegefühl, kann kaum essen. Jetzt habe ich gerade Rick um Verspätung gebeten, weil ich zum allerersten Mal seit einer Woche wieder Appetit habe und habe mir Nudeln gemacht. Das heißt, weil letzte Woche haben wir noch über die rollende Disco-Kugel gesprochen. Aus dem Aspekt war es gut, weil ich eine Woche lang kaum was essen konnte. Aber es war natürlich trotzdem sehr räudig, vor allem auch heute habe ich es gemerkt, so auf der Arbeit. Ich habe halt Kopfschmerzen, kann mich ganz wenig konzentrieren, weil man halt auch so die ganze Zeit latent unterzuckert ist. Aber ja. Man kann auch gar nichts dagegen tun, weil irgendwie man so eine Aversion gegen Essen hat. Cola hat dann immer geholfen. Also ich habe auf jeden Fall diese Woche mehr Cola konsumiert als gefühlt in meinem ganzen Leben. Es ist jetzt die dritte Woche, in der ich nicht trainiere. Die dritte Woche, in der ich angeschlagen bin. Aber es muss ja auch irgendwann bald mal zu Ende gehen, schätze ich. Und ich glaube, es geht gerade auch vielen so, weil zumindest, wenn ich auf der Arbeit schaue, in ganz vielen Fachbereichen fallen so viele Leute aus, dass es tatsächlich, das muss zurzeit ein Trend sein.
Ja, wir beiden sind hier ein bisschen angeschlagen, wie man also hört. Aber nichtsdestotrotz wollen wir nicht darüber reden, wie schlecht es uns geht, sondern ein bisschen
haben wir ja jetzt auch genug
über das Geschehen. Genau, so richtig jammernd in den Podcast gestartet. Aber gut, bei meiner Stimme hätte man sich wahrscheinlich auch gefragt, was da los ist. Von daher einmal die Erklärung. Ich habe auf jeden Fall ein Fail der Woche mitgebracht. Und dann ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich schon seit Ewigkeiten im Podcast erzählen wollte. Die muss ich auch zum Besten geben. Der Münsterland-Giro war, natürlich blicken wir voraus auf die Gravel-WM, aber als allererstes würde ich vielleicht einmal über die Straßen-WM reden und die ein bisschen Revue passieren lassen.
Ja, definitiv. Du hast es ja schon mit dem möglichen Titel Zwischen zwei Regenbogen angedeutet. Wir dachten, es hört jetzt langsam auf mit EM, WM, noch ein WM-Wochenende und jetzt kommt das dritte WM-Wochenende in einer anderen Disziplin. Also Wahnsinn, dass für Radsportler die Saison gefühlt gar kein Ende nimmt, obwohl schon viele Profis ihre Saison beendet haben. Und trotzdem haben jetzt ein paar nochmal umgesattelt und fahren jetzt doch die Gravel-WM. Zumindest wenn man sich das Line-Up anschaut, dann sind ja einige, die letzte Woche in Zürich am Start waren, auch in Löwen am Start, dieses Wochenende.
Genau so sieht's aus. In der letzten Folge hatten wir noch über die Zeitfahrwettbewerbe gesprochen und die ein bisschen analysiert. Jetzt können wir über die Straßenrennen sprechen. Das Straßenrennen der Frauen, wo es, glaube ich, einiges taktisch zu besprechen gibt. Das Straßenrennen der Männer, wo man eigentlich, glaube ich, nur über die Show vom Tadej Pogacar reden muss. Dann natürlich auch über den Titel von Niklas Behrens in der U23. Können wir sicherlich drüber sprechen. Aber auch leider einige sehr, sehr traurige Nachricht. Der Tod der Juniorin Muriel Fura, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Ja, darüber müssen wir auch sprechen. Ich glaube, das hat auch große Wellen geschlagen. Und das heißt, lass uns vielleicht irgendwie mit den Straßenrennen anfangen, oder?
Ja, sehr gerne. Also ich war ja auch vor Ort, zumindest fürs Frauen- und fürs Männerrennen. Ich bin freitagabends nach Zürich, um dann eben das Frauenrennen samstags zu kommentieren. Und wir hatten ja am Tag davor noch den Podcast aufgenommen, und hatten noch gar nichts von dem Sturz mitbekommen und den schweren Verletzungen. Deshalb war das im letzten Podcast auch kein Thema, nicht weil wir das irgendwie nicht besprechen wollten, sondern einfach, weil wir es gar nicht auf dem Schirm hatten. Und am nächsten Tag wurde ja dann auch klar, dass sie verstorben ist im Krankenhaus. Und das war natürlich, glaube ich, für alle, unabhängig, ob man irgendwie beteiligt war oder nicht beteiligt, ob man vor Ort war oder nicht vor Ort war, ob man sie kannte oder nicht kannte. Ich glaube, für alle war das ein Schock und es ist ja auch trotzdem immer, die Radsportwelt ist trotzdem so klein, dass es sich eben immer auch sehr nah anfühlt, wenn jemand bei der Ausübung seiner Leidenschaft eben tödlich verunglückt. Und umso schlimmer natürlich auch, obwohl man sowas ja auch immer schwierig in Stufen einteilen kann, aber natürlich ganz tragisch, wenn das natürlich auch in so einem jungen Alter passiert. Also 18 ist definitiv kein Alter zum Sterben.
Nee, deswegen auch von unserer Seite nochmal ganz offiziell Beileid an die Familie und an alle Beteiligten, Freunde, Familie, Teamkameradinnen, alle vom Schweizer Team. Ich glaube, das war wirklich eine Heim-WM, die man sich ganz, ganz anders vorgestellt hatte. Obwohl Zürich sich, glaube ich, eigentlich sehr, sehr gut präsentiert hat, gab es natürlich durch solche Schicksalsschläge, die sind nicht voraussehbar. Und wir haben ja letzte Woche auch dann, als wir genau vor einer Woche den Podcast auch rausgebracht haben, haben wir auch diskutiert, kann man das überhaupt rausbringen an so einem Tag, weil wir auch nicht drüber gesprochen hatten, weil Tanja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht so viel Information und auch jetzt ist ja relativ spärlich umgegangen worden. Ich weiß nicht, wie viel Information du so vor Ort mitbekommen hast, aber bei mir war es dann auch so, dass man natürlich in der Radsportwelt den einen oder anderen kennt, wo man dann auch irgendwie so die ein oder anderen Infos bekommt. Und umso mehr man da erfahren hat, du hast es gesagt, also ein Sturz ist sowieso immer tragisch, gerade mit der, gerade in einem jungen Alter. Aber ich will jetzt auch irgendwie gar nicht andere Fälle vergleichen, aber es gibt irgendwie so manche Fälle, da weiß man, da waren irgendwie die Sturzverletzungen so schlimm, da stehen die Chancen irgendwie nicht so gut. Aber der Fall oder der aktuelle Fall von der WM hat ja schon eine gewisse Art der Brisanz, weil man einfach so wenig weiß und auch weil man, glaube ich, relativ bewusst wenig weiß, also weil relativ bewusst wenig Informationen rausgegeben worden sind, weil ich glaube, das kann man ja schon auch sagen, das haben jetzt auch ein paar Nachrichten oder Journalisten und Journalistinnen recherchiert, dass zum Beispiel der Helikoptereinsatz, der Notruf erst eine Stunde nach Beendigung des Juniorinnenrennens eingegangen ist, wo man sich dann natürlich fragt, okay, wie kann da so viel Zeit vergehen? Und wenn man da, wie gesagt, so ein bisschen sich umhört, auch vor Leuten, die vor Ort waren, dann wird relativ schnell klar, dass während des Rennens gar nicht wirklich klar geworden ist, dass Muriel nicht mehr im Feld ist und fehlt und gestürzt ist. Es ist ja nicht mal richtig bekannt, wann der Sturz genau passiert ist und in welcher Runde. Und also es gibt Vermutungen, aber ganz klare Beweise oder sowas gibt es nicht. Und so wie ich es gehört habe, war es wirklich so, dass einfach das Schweizer Team im Ziel auf sie gewartet hat und sie nicht gekommen ist. Und aufgrund dessen hat man sich dann auf die Suche gemacht. Und da hat sie dann auch aufgrund der Transponder-Position gefunden und hat sie dann natürlich mit schwersten Kopfverletzungen, man weiß nicht, ob noch bei Bewusstsein oder nicht, auf jeden Fall sehr, sehr spät erst gefunden. Und dann ging der Notruf erst so spät ein. Und das macht diesen ganzen Fall natürlich auch sehr, sehr, sehr tragisch, wo man sich dann natürlich auch hinterfragen muss. Ich glaube, das sind ja auch die Diskussionen, die gerade vorherrschen. Wie kann man sowas technisch besser machen, dass es nicht passiert? Warum gibt es im Transponder nicht irgendwie ein Signal oder so, wenn der sich da nach 5 Minuten nicht mehr bewegt, dass da irgendwie ein Signal kommt? Weil das ist, glaube ich, das Tragische daran. Ich weiß nicht, ob es eine Obduktion oder sowas gibt, aber bringt ja im Endeffekt jetzt auch alles nichts mehr. Aber ich hoffe, dass dieser Fall irgendwie zum Umdenken anregt, weil ich glaube, die UCI hat sich schon Rider Safety ganz oben irgendwie auf die Fahnen geschrieben. Und da ist jetzt leider wieder mal so ein richtiger Blindspot, würde ich es mal nennen, also wirklich ein blinder Punkt, an den noch so keiner richtig gedacht hat bis jetzt. Durch einen ganz tragischen Fall ist es jetzt, jetzt sprechen wir drüber. Es war sehr, sehr schade, dass immer erstmal was passieren muss.
Ja, ich finde auch den Gedanken einfach, darf ich auch gar nicht drüber nachdenken, einfach ganz schlimm zu wissen, dass sie da einfach lange lag. Ja. Auf jeden Fall gibt es da Nachbesserungsbedarf. Natürlich auch irgendwie eine tragische Kombination, dass da zwei Schweizer bei Schweizer Rennen tödlich verunglückt sind in den letzten 2 Jahren. Und beides Mal war es wohl, war es, glaube ich, der gleiche Veranstalter oder Renndirektor. Natürlich, wir haben hier schon häufiger mal über schwere Stürze und natürlich auch über leider tödliche Ausgänge von Stürzen gesprochen. Und natürlich ist es Teil des Sports, aber ich glaube, man darf halt nie an diesem Punkt ankommen, wo man das als normal einstuft und sagt, das gehört halt dazu, sondern man muss halt immer überlegen, wo kann man nachbessern. Also wir vergleichen es ja immer wieder mit der Formel 1. Und wenn man sich halt überlegt, dass die bei welchen Geschwindigkeiten die da um die Strecke fahren und es eigentlich normal ist, dass es ein Unfall passiert und nichts passiert. Da gibt es halt einfach noch Nachbesserungsbedarf im Radsport. Und dieses ja, es geht nicht oder das wird nicht von den Fahrern angenommen. Manchmal muss man halt auch Sachen vorschreiben, die dann durch den Zwang einfach zur Normalität werden. Also ich weiß noch, als ich mit POC, als wir durch POC gesponsert waren, hatten wir ein Gespräch mit denen und POC sagt halt, für sie ist das Wichtigste, das war sozusagen ihr Leitfaden für ihre Marke, ist, dass niemand bei der Ausübung seiner Leidenschaft schwer verletzt werden sollte oder den Tod finden sollte. Es ist sozusagen ihr absolutes Ziel. Und die arbeiten auch eng mit Volvo zusammen, machen da viel Testung und machen ja deshalb auch viel Protektoren für Skifahrer, aber eben auch Helme und eben auch Helme für Radfahrer. Und da hatten wir auch über Jerseys gesprochen, die entwickelt hatten, um eben Wirbelsäulenverletzungen zum Beispiel zu minimieren. und haben dann auch gesagt, das wurde halt überhaupt nicht angenommen. Und da denke ich mir halt oft so, das darf man halt, dazu hat man dann halt jemanden wie die UCI, wo man dann nicht abwarten muss, ob das angenommen wird, sondern wo man einfach vorschreiben muss, dass es angenommen wird.
Ja.
Ja.
Ja, ihr merkt, das Thema ist natürlich auch noch sehr frisch und geht natürlich nicht spurlos an uns vorbei. Aber was du jetzt zum Beispiel gerade angesprochen hast mit ja, solchen Trikots, die zum Beispiel die Wirbelsäule schützen, ist halt wirklich so, dass es wäre halt schön, wenn sowas mal, bevor etwas passiert, da eine Änderung kommt und nicht wieder, dass wieder was passiert und dann spricht man darüber, also was könnte man ja mal einführen. Ähnlich. Es gibt ja auch die Systeme schon, ich weiß zum Beispiel auch Specialized und so, die haben ja auch Helme mit so einem, die Fahrer im Training oft tragen, mit so einem System hinten drin, dass wenn der Helm, oder bei dem Garmin gibt es ja auch zum Beispiel bei dem Fahrradcomputer, der merkt, wenn da ein Sturz passiert, ja, und löst einen Alarm aus. Ich finde eigentlich sollte sowas, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da auch vorher nicht drüber nachgedacht. Erst dann in dem Moment, jetzt, als das passiert ist, wieder extremst. Und dann habe ich auch mal gedacht, warum gibt es das eigentlich nicht? Warum ist das nicht vorgeschrieben, dass es da ein System gibt? Das ist ja auch in der heutigen Zeit nicht mehr so schwer einzuführen. Und wenn es für alle gleich ist, dann sollte sich sowieso auch keiner beschweren. Und ich glaube, gerade im heutigen Radsport, wenn ich an meine Karriere zurückdenke, wie viele Situationen es gab, wo ich mal alleine unterwegs war, im Rennen oder in kleineren Gruppen oder so, wo mal kein Teamauto da war oder auch von anderen Autos keine Teams irgendwo in der Walachei. Also das hätte wirklich auch öfter mal passieren können, wo man stürzt alleine im Rennen und es sieht keiner.
Ja, ich erinnere mich da an einen Sturz von Schwarzi. Das hatte ich damals mitbekommen, als er noch für Bora gefahren ist. Das war tatsächlich auch bei der Tour de Suisse. Da hat er sich, glaube ich, auch ein paar Rippen gebrochen und die Lunge ist kollabiert und es war dann auch, die waren im Gruppetto und er ist sozusagen vorm Gruppetto, hat das Tempo gemacht und ist auch über die Leitplanke gegangen und er konnte dann zum Glück noch rausklettern, aber es hätte auch niemand mitbekommen und ich meine, ja, mit der Verletzung hätte es halt auch möglich sein können, dass er halt nicht mehr da rausklettern kann. Und für genau den Fall muss man sich halt genau was überlegen, weil natürlich auch, viele haben jetzt über Radios gesprochen und dass die Radios die Lösung wären, was natürlich jetzt bei einer WM ausgeklammert ist. Und natürlich spielt die Hauptkommunikation im Radio, sind tatsächlich Sicherheitshinweise aus dem Teamfahrzeug über irgendwelche engen Brücken, schmalen Kurven, Abhänge oder eben auch einfach die Rückmeldung, dass jemand gestürzt ist, ob alle in Ordnung sind. Aber man muss natürlich auch sagen, je weiter ein Rennen auseinandergezogen ist, umso weniger Fahrer befinden sich überhaupt in der Reichweite des Radiofunks. Also ich meine, du wirst wahrscheinlich selber bestätigen, ja, also können, auch, bei vielen Bergetappen hast du wenig Zeit im Radiofunk verbracht, oder?
Ja, und ich finde irgendwie Funk ist so ein vorgeschobener, also das Thema Sicherheit und Funk oder Radio ist immer so vorgeschoben, einfach weil die sportlichen Leiter das halt als wichtigen Tool erachten für die Taktik und das halt nicht aus der Hand geben wollen. Und dann wird immer diese Sicherheit vorgeschoben. Aber ich sag ganz ehrlich, das habe ich auch, glaube ich, schon immer gesagt, ich bin gar kein Freund vom Funk. Und beim Thema Sicherheit gibt es doch bessere Lösungen. Also wir haben gerade darüber geredet, mach einfach jedem Fahrer einen GPS-Tracker ans Rad. Und dann muss es halt einen Menschen geben bei jedem Rennen oder zwei, drei, die einfach nur darauf achten, dass alle GPS-Tracker in Bewegung sind. Und wenn mal einer nicht in Bewegung ist, dann piept der und dann wird halt irgendwie das Team von außen, von der Jury an kontaktiert und fragt, ey, hast du eine Ahnung, wo der Fahrer oder die Fahrerin gerade ist? Was ist da los? Also ich finde, das gehört extern eher kontrolliert, dass alle Radfahrer sich noch bewegen. Und das muss halt eben auch, großes Problem ist ja jetzt gerade immer noch, du hast irgendwie an deinem ersten Rad den Transponder, hast einen Platten, wechselst das Rad und dann ist der Transponder nicht auf dem Teamauto und nicht mehr bei dir. Das heißt, du musst den Transponder eher irgendwie in die Helme mit einbauen oder in die Kleidung oder keine Ahnung, irgendwas, was du halt wirklich an dir trägst. Und ich finde, das kann man deutlich besser lösen als über den Teamfunk, weil ich wäre eher, man hat es jetzt wieder bei der WM gesehen, wo es keinen Funk gab. Ich finde, das sind die spannenderen Rennen, das sind die besseren Rennen und ich bin eher dafür aus sportlicher Hinsicht, den Funk zu verbieten. Ich wollte jetzt gar nicht über den Funk eigentlich groß reden und eine Tirade da lostreten, aber ich habe letztens auch nochmal mit meinem Papa drüber geredet. Der hat auch was sehr, sehr Schönes dazu gesagt. Der hat gesagt, ey, aus seiner Sicht macht der Funk die dummen Fahrer stark und die schlauen Fahrer schwach. Also das, was einen schlauen Fahrer stark macht, seine Rennintelligenz, das wird ihm sozusagen durch den Teamfunk ein bisschen genommen. Und die Fahrer, die vielleicht einfach nur drauf treten können, aber taktisch nicht die Besten sind, die werden durch den Funk stark gemacht. Und das kann man natürlich jetzt auch unterschiedlich sehen und da darf jeder seine eigene Meinung haben. Aber ich finde, die Rennen sind deutlich interessanter ohne Funk. Und ich finde, dieses Thema Sicherheit ist beim Teamfunk immer einfach vorgeschoben. Und die Sicherheit der Fahrerinnen und Fahrer, da müsste es einfach ein externes System geben, was wirklich nicht schwer ins Leben zu rufen
Nein,
ist.
Nein, ich bin ja passionierter, nach außen öffentlich bekennender Dot-Watcher. Also ich liebe ja mir Badlands, da diese Punkte anzuschauen, die sich bewegen. Ja. Und das funktioniert ja hervorragend.
Richtig.
Also man sieht ja einfach bei allen Ultracycling-Events funktioniert das. Warum sollte es nicht bei einem Rennen auf einem Rundkurs funktionieren oder auf einer Strecke von 100 Kilometern?
Werbung. Safe on the go and at home. Sicher hast du auch ein oder mehrere Bikes, an denen dein Herz hängt. Damit es draußen nicht geklaut wird, stellst du es im Keller oder in der Garage ab. Doch auch hier greifen Diebe gerne mal zu. Mit Abus-Lösungen machst du ihnen das Leben jetzt richtig schwer und schützt dein geliebtes Bike. Abus hat zum Beispiel Wand-Bodenanker als extrem sichere Lösung für die Wand im Keller, der Garage oder anderswo. Dein Bike selbst sicherst du an dem Anker mit einem starken Ketten-, Falt- oder Bügelschloss. Und last but not least kannst du mit Abus auch deine Kellertür sicher verriegeln oder Alarmanlagen und Überwachungskameras einbauen. So bist du safe on the go and at home. Alle Infos, wie du dein Rad zu Hause richtig absicherst, findest du verlinkt in den Shownotes. Werbung Ende.
Aber dann sind wir schon beim Thema. Du hast gesagt, interessanteres Rennen. Wir hatten auf jeden Fall interessante Rennen am Wochenende. Jetzt kommen wir endlich mal dazu. Sollen wir chronologisch anfangen mit dem U23-Rennen oder?
Ja, gerne.
Ja. Deutschland ist wieder wer? Wir sind Weltmeister.
Wir sind Weltmeister. Deutschland kann sich wieder blicken lassen. Also, ich freue mich wirklich sehr, dass Niklas Behrens U23-Weltmeister geworden ist. Ist, glaube ich, eh eine starke Saison gefahren. Deutscher Meister in der U23, Vize-Europameister. Und dass der Junge irgendwie ein Riesenpotenzial mitbringt, vom Schwimmen kommt über den Triathlon. Wenn man sich den einfach anguckt von seinen körperlichen Voraussetzungen, sieht der Typ eh schon aus wie eine krasse Maschine. Aber dass er das Rennen in der Manier, wie er es gewonnen hat, gegen die Fahrer, also wirklich gegen World Tour Profis von UAE, die eigentlich deutlich stärker am Berg sein sollten als er, gerade mit dem Gewicht, was er auf die Waage bringt. Ich würde echt sehr, sehr gerne die Wattleistung sehen, die er da getreten hat. Weil man hat ja echt, oder ich habe gedacht im Finale oft, ey, hoffentlich hängen sie den nicht ab, dann kann er sie abspurten. Das war immer so mein taktischer Gedanke. Und es sah ja immer so aus, als wenn er auf der letzten Rille da irgendwie dranbleiben kann. Und dann hat er ja echt so an den letzten Hügel den Spieß umgedreht, hat alle attackiert, ist weggefahren mit dem Slowaken und hat den ja wirklich dann auch ja nicht den Hauch einer Chance gelassen im finalen Sprint. Ich meine, da muss man sagen, der Slowake hat ein bisschen gepennt. Ich glaube, der hätte eh nichts machen können gegen den Antritt von Niklas Behrens. Also richtig geil, dass er Weltmeister ist. Er ist der zweite Deutsche nach Gerard Schiolek und direkt im Anschluss 3-Jahres-Vertrag beim Team Wismar Liesebike unterschrieben. Oder wahrscheinlich war der vorher schon unterschrieben, aber jetzt danach halt dann öffentlich gemacht. Freut mich auch sehr. Ich glaube, es ist ein gutes Team für ihn. An der Seite von Wout van Aert kann er sicherlich was lernen und dann der nächste große deutsche Klassiker-Held werden. Ich erwarte mir da viel Respekt ans U23-Team von Lidl Trek, die da irgendwie mit Tim Thorn-Teutenberg und Niklas Behrens, so zwei richtig krasse U23-Fahrer, jetzt zu den Profis hochschicken. Und ich glaube, er ist gerade in der aktuellen Folge von Besenwagen auch zu Gast. Also wer Niklas Behrens-Fan jetzt ist oder noch werden will, kann da gerne mal reinhören.
Genau, und ich habe auch gedacht, weil du gesagt hast, er ist ja auch einfach so eine Erscheinung. Und das habe ich auch gedacht, wenn man sich das U23-Podium anschaut, dann sieht sowohl er als auch der Belgier sind so ein bisschen aus, als wären sie als Kinder so in den Zaubertrank gefallen, weil die einfach so richtige Maschinen sind einfach. Nicht so dieses, was man sonst ja manchmal so vom Radsport erwartet. Diese kleinen, zarten Bergfahrer, sondern halt einfach so richtige Maschinen irgendwie.
Ich habe in dem Rennen, als ich das geschaut habe, auf jeden Fall gemerkt, dass ich, auch wenn ich, wir haben ja mal diese These aufgestellt, dass wir manchmal noch zu nah dran sind und das dem einen oder anderen Fahrer, den wir noch gut kennen, nicht gönnen können. Aber ich muss sagen, beim U23-Rennen, wo ich wirklich kaum noch Fahrer aktuell kenne, also persönlich, sondern einfach, die sind auch alle neu für mich, gibt es auch Fahrer, denen ich das nicht gönne. Also dieser belgische Fahrer, der einfach im Finale kilometerlang von vorne gefahren ist und einfach...
Aber also, das war der kleine Belgier, das war nicht der große Belgier.
Ja, der kleine Belgier, genau. Und der hat ja Alex Segert erstmal abgehangen, der dann am Ende wieder rangekommen ist, drüber attackiert von hinten und noch Dritter wird, wo ich mir wirklich dachte, Junge, wie dumm kann man Radrennen fahren? Also, ohne mal nur mal den Ellbogen zu flicken, so ich will mal wechseln oder so, einfach zu denken, ich fahre hier meinen Stiefel weg und dann werde ich mal schön 7. von 7 aus der Gruppe. Mega, herzlichen Glückwunsch. Da werde ich so aggressiv vom Fernseher, wenn jemand stark ist, aber so dumm fährt. Da werde ich so richtig zu denken, so, Alter, was machst du denn du? So, wie kann man so gut sein und so dumm? Das macht mich wahnsinnig.
Ja, zu dem Thema kommen wir gleich, da können wir gleich noch viel besprechen zu dem Thema.
Ja, also ich glaube, wir machen beide Daumen hoch fürs U23-Rennen aus deutscher Sicht. Geil, Weltmeister. Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, neben der Mixed-Staffel und Antonia Niedermayer waren so Niklas Behrens und Antonia Niedermayer so die beiden Abräumer aus deutscher Sicht.
Definitiv, ja.
Beide noch sehr jung, beide sehr, sehr vielversprechend. Und wenn wir jetzt gerade schon mal so über taktisch nicht die besten und klügsten Entscheidungen reden, können wir ja direkt zum Frauenrennen rüber switchen.
Wahnsinn. Also, ich muss sagen, kommentieren hat einerseits super viel Spaß gemacht, weil es ist ja ständig was passiert. Es war ja, ich glaube, das Männerrennen war deutlich schwerer zu kommentieren, weil es einfach so irgendwann einfach so klar war, das wird jetzt funktionieren. Also natürlich war es dazwischen trotzdem eng und man hat irgendwie gebibbert, aber das ist ja auch oft so dieses als Fan mitfiebern. Aber eigentlich war einem schon klar, der holt das Ding. Wogegen jetzt das Frauenrennen, das war ja einfach wirklich bis zum Ende, hat sich ja alles die ganze Zeit gedreht. Und das hat das Kommentieren natürlich super einfach gemacht, weil ständig was los war. Aber irgendwann kam man sich wirklich vor wie ein Idiot, weil ich habe das Gefühl, ich habe eine Sache gesagt und die haben das Gegenteil gemacht. Also ich war dann halt irgendwann, ich sag's ja, die Holländer sind jetzt natürlich happy mit der Konstellation. Die haben zwei Fahrerinnen vorne. In der Konstellation würden die wahrscheinlich zwei Medaillen holen. Deshalb sind jetzt erstmal die anderen Teams unter Druck. Kamera zum Peloton, vorne fährt Rojakas und holt ihre eigenen Teamkolleginnen wieder zurück. Und dann, das war einfach so, ich dachte mir so, was machen die denn? Was machen die Leute denn? Und es war einfach so schwierig, das dann als, in Anführungsstrichen, deren Experte zu rechtfertigen. Ja. Und man kann ja auch nicht im Fernsehen sagen so, what the fuck? Also du versuchst es ja dann irgendwie so ein bisschen dir zu erklären. Ja. Aber das konnte man sich nicht erklären. Und am Ende muss man ja auch sagen, sie gehen mit Demi Vollering mit einem 5. Platz nach Hause. Und ich glaube, in jeder Breakaway-Konstellation wären sie mit mehr Medaillen nach Hause gegangen, als sie es am Ende getan haben. Also egal, ob es dann Markus und Gekere war, Markus Voss, Ruby Rose McGannon und Gekere war es, glaube ich, dann noch mit drin. Also egal, welche Konstellation,
ja,
es wäre immer besser gewesen als der 5. Platz.
Ja, ich glaube, es war ja auch wirklich auf den einigen Radsportmedien danach richtig Thema. Und ja, ich fand auch, Demi Vollering hat sich sehr einfach gemacht, so einfach mit der Quote, so ja, ich bin jetzt zu kalt und zu emotional, um hier irgendwie dazu was zu sagen. Wo ich mir dann auch dachte, also ey, so jeder, es gibt ja die gewissen Vorurteile bei Demi Vollering, dass sie sehr egoistisch fährt und nur an sich denkt. Kann sie sich sicherlich auch leisten, weil sie vom Leistungsvermögen wahrscheinlich die stärkste Fahrerin ist oder auf jeden Fall in den Top 3 immer und je nachdem, wie schwer das Rennen ist oder ist sie immer eine der Besten und hat die Tour gewonnen und ist die absolute Starfahrerin aktuell neben der Lotte Kopecky, klar. Aber ja, ey, das war echt schon. Ich denke mir halt immer so, wenn du dir selber eine Situation schaffst und dann daraus attackieren kannst, Weltmeisterin wirst, mega geil. Aber es gibt halt auch Situationen, da musst du dann halt auch einfach sagen, okay, ich bin jetzt halt, jetzt muss ich Teamplayer sein, jetzt bin ich halt nicht mehr in der Situation, hier gewinnen zu können. Oder jetzt gerade ist es nicht so, ich muss abwarten. Aber dann irgendwie die Situation so hinbiegen zu wollen, dass man selber gewinnen kann und dafür einfach die Chancen der Teamkollegen und oder Teamkolleginnen in dem Fall zu opfern, fand ich schon brutal. Und das ging ja bis ins Finale dann rein, als sie Marianne Voss dabei war. Wir beiden lieben ja eh Marianne Voss und dann habe ich wirklich so gehofft, so okay, geil, jetzt halten wir die Gruppe zusammen. Wahrscheinlich ist Kopecky die schnellste, aber so auf den Sprint aus der Gruppe habe ich mich eh gefreut, weil es immer spannend ist. Aber auch so, wenn jetzt Marianne Voss dabei gewesen wäre, hätte mich interessiert. Die war natürlich auch leer nach dem harten Rennen, das verstehe ich auch. Aber ich glaube, die hätte auf jeden Fall auch eine Top-3-Platzierung geholt, auch in dem Sprint. Und dass sie sich dann wirklich Vollering am letzten Hügel, so weißt du, so, wo eigentlich klar ist, jetzt hängt sie dir eh nicht mehr ab, attackiert sie noch und hängt so ihre letzten beiden Teamkolleginnen, die sie noch dabei hatte, hängt sie ab und ist dann alleine gegen die anderen Nationen, wo ich mir denke, ja gut, ihr wart vorher zu dritt, so ihr hättet wirklich taktisch gut spielen können und du attackierst deine eigenen Teamkolleginnen so raus, das fand ich schon hart.
Ja, also das war wirklich kaum nachvollziehbar und irgendwie fast schmerzhaft zu beobachten und manchmal weiß ich auch nicht, ob das dann so ein Unterschätzen der Konkurrenz oder so ein Überschätzen der eigenen Leistung ist, weil ich hatte auch das Gefühl, als sie da attackiert hat, dann dreht sie sich so um und merkt so, huch, es sind ja noch alle da und es war ja dann auch, selbst eine Ruby Rose McGannon, ich meine gut, die hatte wahrscheinlich einen dieser Tage, wo die Beine dann auf einmal besser sind denn je, aber die war eigentlich als Helferin dabei, die hat ja auch gesagt, so, sie wusste dann gar nicht, was sie da macht, ist eigentlich Sprinterin und selbst die ist mitgegangen und ihre beiden Teamkolleginnen, die halt davor die ganze Zeit im Break waren, sind halt dann hochgegangen und sie hat sich halt wirklich das damit kaputt gemacht, aber glaube ich, sie hat halt einfach auch, glaube ich, ein bisschen die anderen unterschätzt. Also,
aber ich fand auch einfach gerade, wenn man die anderen Rennen auch gesehen hat, das waren ja so wirklich kurze, knackige Klassikerhügel eher so, ne? Und ich finde auch einfach, in der Situation dann, klar war es ein hartes Rennen und regnerisch und kalt und die waren alle sehr gezeichnet von dem Rennen, aber in der Situation musst du dann auch einfach dir bewusst sein, hier hänge ich jetzt in Lotte Kopecky auch nicht mehr ab, also an so einem kleinen Hügel. Also da war ihr Moment ja vorbei, also sie hatte ja davor, da wo Pogacar im Männerrennen attackiert, vielleicht sehr, sehr früh, aber es hat ja gereicht, aber es gab ja mit Abstand die schwerste Stelle in dem Rennen, wo sie mehrere Male hätte voll attackieren können oder und wenn da die Attacke halt nicht sitzt, dann musst du einfach akzeptieren, okay, das war halt meine Stelle und wenn ich eine Marianne Voss dabei habe, dann attackiere ich jetzt nicht mehr im letzten Hügel, weil hätte Vollering nicht attackiert, wären die halt zu siebter angekommen und dann hätte Holland sicherlich eine Medaille geholt.
Ja, und so war Holland in Not und am Ende gehen sie ohne Medaille nach Hause. Dagegen.
Da hätte ich auch gerne mal ein Mäuschen gespielt im Teambus danach, was da so los war.
Ja, ich meine, andererseits konnten sie halt zumindest sagen, wir haben das U23-Rennen gewonnen. Aber ich glaube nicht, dass das bei der Zusammenstellung von Fahrerinnen zufriedenstellend war. Wo man natürlich auch wieder dann sagen muss, ist es vielleicht auch der Punkt, wo man sich darauf besinnen muss, vielleicht ein paar weniger Leute mitzunehmen, die sich eigene Chancen ausrechnen und dadurch eine bessere Teamkonstellation hinbekommt. Weil so ist es halt aus der, man hat sich das niederländische Team angeschaut und dachte so, eigentlich, wenn man so auf die Saison guckt, könnten da viele das Rennen gewinnen. Und ich glaube, das denken die sich halt auch. Und das bringt dann halt immer so ein bisschen Ego mit. Dann ist ja auch nicht so, dass man in seinem Team fährt, für das man bezahlt wird, wo man sagt, okay, da möchte ich meinen Vertrag verlängert bekommen, sondern man hat ja schon vielleicht auch so dieses, hier kann ich auch so ein bisschen mehr auf eigene Kappe fahren als sonst.
Ja, aber trotzdem in der Nationalmannschaft, wir haben ja die Italiener schon ein paar Mal als gutes Beispiel dafür gebracht, auch mit der langen Sicht. Schau mal, nächstes Jahr in Ruanda ist eine brutal schwere WM, ganz klarer Bergparcours, in der Höhe, das kommt ja der Demi Vollering super entgegen. Und ich finde einfach, ich weiß ja nicht, was die sportlichen Leiter vorher besprochen haben, aber du besprichst ja verschiedenste Szenarien vorher. Und ich weiß immer noch, dass wenn es so zwei Kapitäne gab, wo man wusste, der eine ist vielleicht ein bisschen sprintstärker, der andere ist halt besser bei einem starken Rennen, dann ist halt ganz klar die Ansage, ey, Demi, du kannst in der letzten Runde an dem schweren Berg nochmal attackieren, aber wenn du nicht alleine weg bist, dann musst du dich ab 20 Kilometer, 15 Kilometer vorm Ziel, stellst du dich in den Dienst der Mannschaft, damit dann irgendwie, wenn Marianne Voss dabei ist, dann fahren wir für die, dass die im Sprint gewinnen kann, weil du hast ja nächstes Jahr auch deine Chance. Du hilfst dieses Jahr, nächstes Jahr kommt wieder was zurück. Und ich sag mal, so funktioniert ja eine Nationalmannschaft eigentlich immer, dass die Parcours, also die Strecken sind ja von jedem Jahr unterschiedlich und mal kommt es halt Vollering mehr entgegen und mal einer anderen Holländerin und dann hilft man sich halt so über die Jahre eigentlich.
Genau, aber ich glaube halt in einer Konstellation, in einem Team, wo nicht jeder das Rennen gewinnen kann. Also ich meine, ich kenne das nur aus der Position, dass es eigentlich schon einen klaren Favoriten gibt. Ja. Wo man dann natürlich mal sagen kann, okay, wenn es auf einen Sprint rausläuft, dann sieht es vielleicht nochmal anders raus. Aber wenn es ein schweres Rennen ist, dann auf jeden Fall alles zu 100% für, in dem Fall meistens dann Lilly zum Beispiel. Mhm. Aber tatsächlich glaube ich, das ist halt in den Niederlanden einfach wirklich nicht so einfach, das zu sagen. Und im Endeffekt beweisen ja auch die letzten Weltmeisterschaften, Olympischen Spiele der letzten Jahre eigentlich, dass es eben nicht klar ist, wer eigentlich der Supported Rider ist und dass es halt keine klaren Rollen gibt. Und vielleicht muss man da halt wirklich mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wir nehmen halt, sag ich mal, die zweite Reihe mit oder wir nehmen ein paar mehr Fahrer aus der zweiten Reihe mit, weil wir dann halt einfach eine klare Hierarchie haben im Team und einen klaren Leader haben fürs Team. Und das macht vielleicht manchmal eine Taktik deutlich einfacher und dann gegebenenfalls ein Rennen auch sehr viel erfolgreicher.
Ja, also da hast du vollkommen recht, das ist ja jetzt nicht das erste Mal der Fall, sondern schon öfters. Da ist man dann irgendwann, muss vielleicht auch einfach der Nationaltrainer sich da, der Verband mal ein bisschen hinterfragen. Naja, wir haben jetzt nur über die Holländerin geredet. Lotto Kopecky wird auf jeden Fall Weltmeisterin, war ja auch bei beiden eigentlich so unser Favoritentipp. Auch wenn es im Rennen öfter mal nicht danach aussah. Ich glaube, die wird sich danach auch gedacht haben, heute hatte ich ein bisschen mehr Glück als Verstand, dass es noch zum WM-Titel gereicht hat.
Ja, man muss aber auch sagen, halt auch, wenn wir zu dem Thema Radio und die smarten Fahrer werden geschwächt. Also ich muss sagen, sie ist halt auch das Rennen ultra smart gefahren. Also sie ist halt einfach taktisch perfekt gewesen. Sie hat ja auch dann wo sie abgehängt war mit Chloe Dygert, hat sie auch später gesagt, da hat sie dann einfach entschieden, sie muss ihr eigenes Tempo wieder zurückfahren. Entweder sie kommt wieder an die Gruppe ran oder halt nicht. Dann auch später, als ich glaube Longoborghini und Vollering die Lücke haben zu ihr und Liane, dass sie einfach erstmal Liane so lange fahren lässt und als sie dann merkt, die Lücke wird nicht kleiner, dann sagt, okay, jetzt bück ich das noch zu. Also die war taktisch perfekt, mega cool einfach. Hatte wahrscheinlich nicht die besten Beine, aber dann einfach mit dieser taktischen Raffinesse und zu wissen, genau wie man ein Rennen fährt, wo man spart, war auch eine der wenigen, die eine lange Hose anhatte die meiste Zeit des Rennens. Also ich glaube halt auch einfach das Wetter nicht unterschätzt und das haben ja viele Fahrerinnen gesagt. Ich habe am nächsten Tag Kasia getroffen, die auch gesagt hat, klar, zum einen muss man eigentlich auch nochmal drüber sprechen, Nationalmannschaft und Ausstattung der Nationalmannschaften natürlich auch noch ein krasses Thema, weil wenn man sich Belgien angeschaut hat, also Justine Gekere für mich mit die beste Fahrerin des ganzen Tages, also ich glaube, die war in jedem Break, die war mit bis zum Ende mit dabei und dann hat die diese Flatterweste an, die glaube ich wahrscheinlich, keine Ahnung, 10, 20 Watt mehr braucht. Und ich meine, bei jemandem, der halt irgendwie 50 Kilo wiegt, was das ausmacht, auf die Dauer des Rennens, ist ja unfassbar. Und dass man da nicht einfach sagt, wir fahren zu einer WM, in der Schweiz kosten uns allein die Hotelzimmer XY, da kaufen wir jetzt zumindest den Fahrerinnen eine schwarze, enge Regenjacke.
Ja, ist auf jeden Fall ein Thema, wo man auch mal gerne erklären darf, also WM und EM wird ja, wie schon, das, ich glaube, das ist den meisten klar, immer in der Nationalmannschaft gefahren. Und oft hat ja die Nationalmannschaft auch dann ihren eigenen Bekleidungssponsor. So wie in Belgien und Deutschland ist es dann BioRacer. Und also ich bin ja auch ein paar Mal EM oder auch mal eine WM gefahren, du ja auch. Normalerweise kriegt man da ja wirklich dann ein paar Armlinge, ein paar Beinlinge, ein Trikot, eine Hose, Socken. Also es wird schon ein bisschen gehaushaltet, was ich natürlich auch verstehe. So ein Verband hat jetzt auch nicht Unmengen an Klamotten, die man da raushauen kann. Aber wenn man halt schon eine WM fährt und auch irgendwie klar ist, im September, Ende September in Zürich kann es auch mal regnen, da sollte man vielleicht schon das nötige Geld investieren, um, wie du gerade sagst, allen eine ordentliche Regenjacke zu geben. Oder, das war auch der Fall, ich glaube, ich habe ein Interview mit Kasia gelesen, wo sie gesagt hat, im Nachhinein hätte sie lieber die Geldstrafe akzeptieren sollen, sag ich mal, die Team-Regenjacke zu fahren und dafür nicht zu frieren, anstatt zu sagen, okay, dann ziehe ich halt keine Regenjacke an und bin komplett durchgefroren. Also es ist in dem Sinne verboten, Teamkleidung zu tragen, aber wenn man halt vom Verband nicht das nötige Material gestellt bekommt, dann ist es vielleicht auch so ein Moment, wo man sagt, okay, vielleicht ziehe ich jetzt meine Teamregenjacke an und ziehe eine Weste vom Verband oder so drüber, damit es vielleicht auch nicht so auffällt oder so.
Genau, weil man hat ja die schwarzen Jacken sind okay. Also das hat man ja zum Beispiel bei vielen IF-Fahrerinnen gesehen, die ja dann die schwarze Jacke anhaben von Rafa. Das ist wohl irgendwie noch akzeptiert. Aber Kassia hat halt auch gesagt, ja, unsere Sachen sind halt komplett in Teamfarben gebrandet. Das ist halt mega auffällig. Aber ja, wahrscheinlich wäre es in dem Fall, wenn man halt sagt, okay, ich bin bei einem Rennen, wo ich auch wirklich um den Sieg mitfahren kann, dann schon auch essentiell, dass man entweder sagt, okay, ich muss mich vorher mit einer neutralen Jacke selbst ausstatten und das rücksprechen mit dem Verband, wenn der Verband mir nichts stellt, oder, ja, wie du halt sagst, sonst die Strafe in Kauf nehmen, oder wie sie das gesagt hat, weil gut, war jetzt gut mit Elisa Longo Baghini, aber wenn man auch wieder das ganze italienische Team angeguckt hat, die waren perfekt mit Castelli ausgestattet. Ich glaube, von denen hat kaum einer gefroren. Das war alles aerodynamisch und wärmetechnisch wahrscheinlich perfekt. Bei Belgien sah das tatsächlich nicht so aus. Natürlich gehen sie am Ende mit der Goldmedaille nach Hause. Aber ich glaube, da kann man halt auch noch ein bisschen dran schrauben. Zumindest bei der Größe des Rennens. Und es war ja wirklich, also ich wette, so ein Dan Bingham, der hat den Fernseher ausgemacht, weil ich glaube, dem hat das körperliche Schmerzen bereitet, wenn er sich angeschaut hat, wie die da mit der Regenjacke in der Führung 20 Kilometer vor Schluss mit einer Minute Vorsprung rumfahren. Und diese Jacke flattert da. Also mir hat das ja Schmerzen bereitet.
Ja, das verstehe ich total. Auf jeden Fall müssen wir mal Lilly erwähnen. Janne Lippert, sehr, sehr starkes Rennen gefahren aus deutscher Sicht. Vierte geworden, zum zweiten Mal bei der WM. Vierte, ja. Ganz, ganz knapp an der Medaille vorbei. Das tat mir sehr, sehr leid für sie. Auch weil sie wieder, du hast es auch gesagt im Podcast, es ist Janne Lippert-Wetter. Und sie hat es wieder mal gezeigt, dass sie bei der WM, ist ja ein bisschen später in die Saison eingestiegen, aus verschiedensten Gründen, aber nochmal richtig gut in Form gekommen jetzt hinten raus. Und richtig, richtig gute Performance im Straßenrennen. Chloe Degert wird Zweite, Elisa Longo Borghini wird Dritte. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, fand ich. Also es war das spannendste Finale von den Straßenrennen, muss ich sagen. Wie viel waren es am Ende? Glaube ich fünf, sechs Fahrerinnen, um den Sieg spurten. Das war schon echt cool.
Ja, und man muss sagen, Longo Borghini hat es halt auch perfekt gemacht. Also ich würde Longo Borghini in einem Sprint gegen Vollering Lippert nie vorne sehen. Aber die hat den Sprint sehr früh eröffnet. Und man sieht ja auch am Ende, Lilly kommt ja wirklich wieder an sie ran. Aber die hat sich da so ein bisschen die Flucht nach vorne und versucht da irgendwas ins Ziel zu retten. Hat es dann am Ende auch geschafft. Da hat Lilly, glaube ich, wirklich nur diesen einen Moment zu lange gezögert. Sonst hätte sie sich auf jeden Fall auch da Bronze gesichert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und Vollering wird Fünfte hinter Lilly. Und dann kommt noch Ruby Rose Mengen, die wirklich, also wie gesagt, als Helferin eingeplant war, die eigentlich eine vor allem Sprinterin ist, die natürlich auf dem Papier den Sprint aus dieser Gruppe gewonnen hätte. Die ja dann noch so eine verzweifelte Attacke gemacht hat bei 800 to go, wo man sich auch so dachte, was macht sie da? Das hätte sie sich vielleicht auch sparen können, von außen immer dann leicht zu sagen, wenn man dann nicht irgendwie mit 180er Puls und mit wahrscheinlich doch einer Körpertemperatur von deutlich unter 35 ankommt. Da ist wahrscheinlich die Hirndurchblutung auch nicht mehr so ganz formidabel. Aber da hat man wirklich gesehen, da kam ja dann auch nichts mehr. Also selbst ihre Attacke, wenn du eigentlich Sprinter bist und du kriegst nicht mal mehr eine Lücke zu den anderen, dann bist du einfach wirklich so leer. Und ich glaube, dass sie sich trotzdem mit dem 6. Platz belohnt hat an dem Tag, hat gezeigt, dass sie wirklich da das Rennen ihres Lebens hatte, zumindest auf dem Kurs, der ihr jetzt nicht zu 100% entgegenkam.
Ja, war super, super spannendes Rennen, auch wie so oft eigentlich, dass die Frauen ein bisschen Pech haben mit dem Wetter und am nächsten Tag beim Männerrennen war es ein bisschen besser. Ja, war auf jeden Fall das spannendste Finale und auch auf jeden Fall das Rennen, wo man am meisten diskutieren konnte. Und den Tag später, an dem Sonntag, lag ich dann einfach krank im Bett. Das war aber das einzig Positive, dass halt ich stundenlang WM-Rennen gucken konnte. Und ich muss auch sagen, ich bin den Tag vorher mit meinem Papa noch Gravel gefahren und er sagt zu mir, oder wir haben darüber geredet, ich so, wäre schon cool, Pogacar als Weltmeister. Auch heute, ich habe das erste Video gesehen von ihm im Weltmeister-Outfit, sieht schon richtig geil aus. Und mein Papa sagt noch so, ey, ich glaube, der Pogi, der kann sich nur selber schlagen, indem er irgendwie zu früh losfährt, weil er es nicht abwarten kann. Und das war halt auch so mein Gedankengang, dass ich dachte, ja, wenn er so stark ist wie das ganze Jahr, da kann eigentlich keiner mitgehen bei einer Attacke von dem. Aber als er dann 100 Kilometer vom Ziel losgefahren ist, da dachte ich mir, und das waren ja 102 sogar, da dachte ich mir schon so, Alter, also da hat er aber wirklich, auf Deutsch gesagt, richtig dicke Eier, wenn er denkt, das ist jetzt ein schlauer und guter Move. Und ich bin dann voll bei dir. Ich saß dann erstmal längere Zeit mit offenem Mund da und konnte es nicht glauben. Dann habe ich mich irgendwann richtig sicher gefühlt, dass es wird. Und dann in der letzten Runde habe ich dann nochmal richtig gezittert, weil es ja echt so aussah, als wenn er einbricht.
Ja, definitiv. Also es war ja ganz witzig, weil ich war ja vor Ort und dann ist es ja immer so, wenn man an der Strecke ist, kriegt man ja vom Rennen meist deutlich weniger mit, als wenn man vorm Fernseher sitzt. Wir hatten dann noch besprochen, dass ich noch einmal vorbeischaue beim Kommentieren. Und dann habe ich gedacht so, jetzt ist eigentlich eine gute Zeit. So, der Breakaway hat immer noch so eine knappe Minute oder so Vorsprung. Ich laufe jetzt mal in Richtung Ziel und gehe dann nochmal da in die Kommentatorenkabine. Und dann lief ich kurz hinterm Ziel vorbei und dann waren schon zwei Leute, meine ich, waren es, zwischen der eigentlichen Ausreißergruppe und dem Feld. Und dann konnte ich aber nicht, ich konnte nicht deutlich sehen, wer das war. Und dann bin ich in die Kommentatorenkabine und habe kurz Hallo gesagt. Und dann meint er so, ja, Pogacar hat gerade attackiert, der ist gerade auf dem Weg nach vorne. Und ich so, hä? Ich dachte, jetzt ist noch ein guter Moment, um einfach wegzugehen, weil ich mir dachte, jetzt wird gerade schon nichts passieren. Also wenn die Ausreißergruppe eingeholt ist, so die Ausreißergruppe des Tages mit Geschke, auch trotzdem sehr solides Rennen.
Voll.
Dachte ich mir, okay, dann geht das richtige Rennen los. Und dann war es da schon gelaufen. Also das zeigt eigentlich auch so, wie unerwartet und wie unerwartet früh das eigentlich war. Und dann bin ich kurz da 3 Minuten eingestiegen ins Männerrennen beim Kommentieren und habe dann aber auch gesagt, also ganz ehrlich, wenn er attackiert und keiner kann da mitgehen und er strahlt jetzt da weg, dann wüsste ich eigentlich nicht, warum er das Rennen nicht gewinnen sollte. Also es war ja so ein bisschen Strade 2.0, wo er auch viel früher losgefahren ist und vor allem solo losgefahren ist und einfach alle hat stehen lassen. Und man dachte sich so, ja gut, aber das fährt er ja nie ins Ziel. Ja, und dann fährt das halt ins Ziel.
Ja, aber Strade war der Unterschied, fand ich, dass da hat er im Endeffekt irgendwie fast 5 Minuten Vorsprung gehabt.
Ja, genau, da war das halt dominanter.
Da war es halt so super safe. Und bei der WM war es ja, ich glaube, der Maximalvorsprung war ja 1 Minute 20 Mal. Und dann, wie gesagt, in der letzten Runde ging es ja nochmal auf 37 Sekunden runter. Und da muss man ja auch sagen, dass hinten natürlich auch Vollgas gefahren wurde und attackiert wurde. Aber schon eher so dieses Katz-und-Maus-Spiel. Also ich glaube, wenn jetzt Evenepoel und Van der Poel und die 4, 5 Jungs gesagt hätten, unser einziges Ziel ist, dass Pogacar nicht Weltmeister wird und die werden einfach zu 5 Teamzeitfahren gefahren, dann hätte man den schon zurückholen können. Nur, dann wäre halt die Frage gewesen, so, dann geht's wieder von vorne los. Dann wäre Pogi wahrscheinlich immer noch der Stärkste gewesen von den 6. Ja. War super, super spannend. Ben O'Connor gewinnt am Ende Silber vor Van der Poel. Ich hätte Tom Skojins auch richtig gern auf dem Podium gesehen, weil der auch ein richtig geiles Rennen gefahren ist.
Ja, und vor allem auch schon Olympia mit dem 5. Platz. Ja, auch so ein bisschen knapp das Podium verpasst hat. Jetzt mit dem 4. Platz bei der WM wieder knapp das Podium verpasst. Es wäre ihm schon auch zu gönnen. Aber man muss auch sagen, Ben O'Connor, ich war absolut überrascht, weil wir haben nichts mehr vom Rennen gesehen. Wir sind dann nur auf irgendeinen Zaun geklettert, damit wir die Zieleinfahrt sehen können. Und auf einmal kommt Ben O'Connor als Zweiter. Und ich hatte alle aus dieser Gruppe erwartet, aber ganz sicher nicht Ben O'Connor. Und da muss man aber auch sagen, wir sind dann nochmal so seinen Pro-Cycling-Stats durchgegangen. Digga, der hatte aber auch einfach, der ist irgendwie so ein bisschen unterm Radar geflogen, ohne wirklich unterm Radar zu fliegen. Also ich hätte ihm das nicht zugetraut, aber eigentlich, wenn man seinen Pro-Cycling-Stats dann so anschaut, denkt man sich so, ja, aber warum eigentlich nicht? Also der war so gefühlt in jedem Gesamtklassement, also in jeder großen Rundfahrt, die er gefahren ist, war der Zweiter mindestens. So, der ist einfach eine richtig starke Saison gefahren. Ja. Und jetzt bei so einem Kurs dann halt einfach auch noch zu sagen, gut, da lasse ich so ein paar Leute wie Van der Poel, Evenepoel stehen und hole mir die Silbermedaille, würde ich sagen, hat das Ganze ein bisschen abgerundet.
Ich glaube, das Problem ist wirklich dieses Image, was er in der Netflix-Doku bekommen hat. Ich glaube, das wirkt halt so krass nach. Und dass man das so denkt, aber dieses Jahr ist, aber das war ja wie gesagt auch letztes Jahr, dieses Jahr ist ein brutal starkes Jahr gefahren. Und man muss schon auch sagen, der gewinnt halt Silber. Natürlich war der stark, aber das ist auch schon dann, dass 7 Attacken passieren und einer von den 7 kommt halt weg. Das ist schon manchmal natürlich auch eine gewisse Glückslotterie. Und er hatte in dem Fall dann einfach die bestgetimteste Attacke, wo halt keiner hinterhergeht. Und vielleicht geht halt eben auch keiner hinterher, weil es Ben O'Connor ist. So, weißt du, ich meine? Ja. Also, man hat ja schon gesehen, Van der Poel ist immer hinter zugefahren. Wenn Evenepoel losgefahren ist, ist Van der Poel immer zugefahren. Die beiden haben sich so das Leben gegenseitig schwer gemacht. Und dann hatte ich schon auch das Gefühl, dass irgendwie bei so einem Ben Healy oder beim Tom Skojins, da war immer so, ah ja, die könnten es ins Ziel bringen. Ja. Da fahre ich mal zu. Und als dann Ben O'Connor von hinten mit Schwung drüber attackiert, gucken sich halt alle einen Moment an. Und dann hast du auch so richtig gesehen, wie alle platt waren und so. Alle dachten so, ah, verdammt.
Vor allem,
da ist jetzt keiner hinterhergegangen, jetzt haben wir den Moment verpasst. Und wenn ich jetzt zufahre, gewinne ich halt auch nicht mehr Bronze, so, weißt du? Also da einfach nötige Quäntchen Glück und die guten Beine und den richtigen Moment halt.
Ja, und vor allem wäre er ja auch fast noch, als er da attackiert hat, fast noch mit einem Fußgänger kollidiert. Hast du das gesehen?
Ja, habe ich auch gesehen.
Das war auch nochmal so ein Oh-Oh-Moment, muss man sagen.
Was halten wir von wo wahrscheinlich niemand drüber sprechen würde, wenn es nicht genau auf Kamera gewesen wäre. Aber was halten wir von dem Van der Poel über den Bordsteinspringen-Move?
Also ich muss sagen, der Move, wenn da nicht so viele Zuschauer auf dem Bordstein gewesen wären, fände ich, wäre es ein ganz normaler Move. So fand ich es schon ein bisschen grenzwertig, weil er springt ja auf den Bordstein, dann muss der eine Zuschauer schon so nach hinten gehen, damit er nicht mit ihm kollidiert. Und dann springt er ja kurz vor so zwei Leuten, die so in den Knien sitzen, die man ja von der Kameraperspektive aus gar nicht sieht, springt er sozusagen zurück ins Feld. Was wir ja schon mal gesehen haben bei Filip Maciejczuk, wenn man dazu gezwungen ist, früher ins Feld zurückzukommen, als man erwartet hat, ja auch manchmal zu einem richtigen Domino-Effekt führen kann. Und deshalb war es halt natürlich wieder eine Situation, die gut gegangen ist, die natürlich auch Mathieu van der Poel skillmäßig gut gegangen ist. Aber es hätte gerade auch mit den vielen Leuten auf diesem Bordstein an der Stelle und dieser leichten Kurve, hätte es auch schief gehen können. Das muss man ja auch sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch echt kurz gespannt, als ich es im Rennen gesehen habe, dachte ich mir so, ey, die UCI, wenn sie wirklich streng ihre Regeln auslegen, müssten sie ihn jetzt eigentlich disqualifizieren. Es gab ja dann auch den Brief im Nachgang des Rennens von dem lettischen Verband. Aber da muss ich auch sagen, da wäre ich auch ungern in der Jury, diese unpopuläre Entscheidung zu treffen. Ja. Aber ich kann natürlich auch einen Tom Skojins oder so verstehen, wenn man das im Nachgang sieht und so knapp an der Bronzemedaille vorbeischrammt, dass man dann sagt, ja klar, Regel ist eigentlich Regel, warum wird die bei Van der Poel dann nicht angewendet? Also streitbarer Punkt, aber wie gesagt, da würde ich auch ungern Jurymitglied sein.
Ja, und in dem Fall war es ja jetzt nicht rennentscheidend, trotzdem.
Ja, das kann man auch so sagen, das stimmt ja, schon.
Also war jetzt nicht am genau. Ende war es halt dann, wurde es halt in einem Sprint geregelt zwischen den allen. Oder also war ja einfach ein ganz normales Finale und das war jetzt nicht der Move. Der dann am Ende dafür gesorgt hat, dass er Dritter geworden ist.
Ja, das stimmt.
Aber klar, wenn man dann bei den Regeln bleibt, dann ist es ja auch, aber dann müssen wir auch wieder an Annemiek van Vleuten, als sie in Wollongong oder wie es hieß, in Australien Weltmeisterin wird, mit Socken, die ganz sicher außerhalb der UCI-Regularien waren. Und da hat auch keiner Aufruhr gemacht.
Ja, es stimmt. Also es bleibt dabei, aber sonst würde es ja auch langweilig werden, wenn man sich nicht über die ein oder andere UCI-Regel aufregen kann und diskutieren kann. Ähnlich nervt es mich ehrlicherweise, dieses ständige Hin und Her. Da wollte ich noch mit dir kurz drüber sprechen, der U23-Regelung. Also erste Frage an dich, findest du, die Frauen haben ein eigenes U23-Rennen verdient oder findest du diese Rennen in Rennen gut?
Ja, das ist ja eigentlich das Witzige, dass die Männer wahrscheinlich lieber ein Rennen im Rennen hätten, weil sich ja jetzt viele U23-Fahrer eher darüber beschweren, dass das U23-Rennen eigentlich schon ein reines Profirennen geworden ist. Und die Frauen wünschen sich ein eigenes U23-Rennen, obwohl die U23-Fahrerinnen, die um die Medaillen fahren, ja auch alles eigentlich schon feste Profis sind. Aber grundsätzlich glaube ich einfach für den Flair und für dieses Gefühl, Weltmeister zu werden, ist es schon schöner, ein eigenes Rennen zu haben. Weil so fährt Puk Pieterse halt drüber voll. Und weiß so, ich bin jetzt Weltmeisterin, reckt so schon den Arm in die Höhe, aber es läuft so ein bisschen unterm Radar. Und zwar ja auch beim Zeitfahren so ein bisschen so, es war auch zum Kommentieren also mega undurchsichtig so, wer ist jetzt wo, wer ist jetzt wie, weil es gibt dann auch keine klare Zeitnahme, wo man dann immer die U23 eingeblendet hat und die Elitefahrer, sondern es ist alles nur vermischt und am Ende hat man dann das Gesamtergebnis. So. Und ich finde, da geht es halt immer auch so ein bisschen unter, auch mit dem Hotseat zum Beispiel. Du hast ja dann nie den U23-Fahrer auf dem Hotseat, sondern nur den Elitefahrer. Und ich glaube so, also für die Bühne und für einfach dieses Gefühl, als Erster über die Ziellinie zu fahren und natürlich auch für die Renndynamik, weil die Frage ist ja immer, würde ein Rennen so ausgehen, wie es am Ende ausgeht, wenn es ein eigenes U23-Rennen wäre?
Ja, sehe ich auch so. Also ich finde, es sollte eine eigene Kategorie für die Frauen bei der U23 geben, weil es dann einfach, das Gewinnen ist ja was ganz anderes, das Rennen für sich entscheiden.
Gibt's aber auch ab nächstem
Jahr, ne? Na gut, also dann ja schon mal gut, da wird ja reagiert, finde ich sehr, sehr gut. Und ich finde auch dieses ständige Hin und Her der Regeln, also bei den Männern, vielleicht ist es auch eher ein persönliches Ding, weil ich weiß noch, als ich U23-Fahrer war, bin ich, also ich bin nach meinem zweiten Jahr U23 zu den Profis gegangen und wäre, sag ich mal, vom Alter noch 2 Jahre in der U23-Kategorie gewesen, durfte aber nicht die U23-Rennen fahren, weil ich World Tour-Profi war. Damals war die Regelung noch so. Und das waren beides Weltmeisterschaften, ich glaube in Ponferrada und in Richmond, wo ich sagen würde, die hätten mir als Klassikerfahrer damals sehr gut gelegen. Das hat mich damals schon gewurmt. Ich war halt nicht gut genug für die Nominierung bei den Profis, aber durfte gleichzeitig auch nicht, obwohl ich noch 22 oder 21 und 22 erst war, nicht die U23-Rennen mitfahren. Und dann, das war dann 2016, meine ich, genau, war dann die erste WM, wo das gekippt wurde, wo gesagt wurde, ist völlig egal, ob World Tour, Conti oder Pro Conti, U23 ist halt einfach eine Altersregelung. Und da war ich auch so, ja, ihr wollt mich doch verarschen, jetzt bin ich das erste Jahr nicht mehr U23 und jetzt wurde die Regel geändert. Und jetzt war das halt ein paar Jahre lang so und jetzt wird es nächstes Jahr wieder zurückgeändert, dass man, ich glaube maximal Pro Conti oder nicht mal Pro Conti, ich glaube nur noch dritte Liga, also Development Team oder Conti-Fahrer, aber alle World Tour Profis und sogar Pro Conti, meine ich. Also alles, was Profi-Klasse gilt, darf nicht mehr im U23-Rennen mitfahren. Wo ich mir halt eigentlich nur denke, Leute, macht einfach eine Regelung und behaltet die bei. Weil dann verfälscht es erstens die Historie nicht und alle werden gleich behandelt. Aber wenn man nach der alle werden gleich behandelt Regelung gehen will und sollte, finde ich, ist es ja eine Alterskategorie. Und dann sollten einfach alle Fahrer, die unter 23 sind, auch dieses Rennen mitfahren dürfen. Wenn irgendjemand so gut ist, dass er sagt, ey, ich kann das Profirennen ja schon fahren, kann das ja trotzdem machen. Wenn man aber für sich entscheidet, ey, ich bin zwar schon Profi, aber gut, ich würde halt gerne lieber den U23-Titel angreifen, weil es realistischer ist, da Weltmeister zu werden, finde ich das auch völlig okay. Meine Meinung.
Ja, vor allem, es entwertet ja dann auch so ein bisschen das Rennen, indem dann die U23-Fahrer, die schon einen Vertrag haben, im Elitefeld mitfahren.
Bei den Profis, ja.
Und dann ist ja auch einfach wieder so dieses, also jetzt kann man sich ja durch einen Auftritt im U23-Rennen ja schon noch einen Profivertrag sichern, wenn man auch noch keinen hatte.
Genau.
Und ich glaube halt, dass das dann so ein bisschen schwierig wird, dass man dann halt sagt, ja okay, da ist jetzt einer U23-Weltmeister geworden, aber ja, ganz ehrlich, wir haben noch 20, 30 Leute, die fahren im Elite-Rennen mit U23.
Ja.
Und das sind halt die Top-Fahrer. Und dann guckt man sich halt eher an, lässt sich bei Pro Cycling Stats einmal das Alter anzeigen und guckt sich, wer ist der beste U23-Fahrer momentan im Elite-Rennen.
Genau. Und man muss halt sagen, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also Niklas Behrens ist ja das beste Beispiel. Der ist aus dem Development-Team sozusagen gerade in der dritten Liga registriert, hat aber alle Profifahrer um sich herum abgehangen. Das heißt, das macht den Erfolg ja noch schöner und noch besser. Finde ich, mich regt diese Willkür einfach an den Regeln dann auch mal aus, irgendwie, wo ich mir dann so denke, warum macht man das ein paar Jahre lang so und dann wieder andersrum und dann wieder so. Aber ich glaube, jetzt können wir auf jeden Fall einen Haken an die WM machen und haben über alle sowohl Höhepunkte als auch sehr traurigen Momente der WM geredet.
Ich glaube auch.
Ich will dir auf jeden Fall, bevor wir über die Gravel-WM noch kurz reden,
den Fail der Woche.
Ich habe zwei Geschichten mitgebracht und die erste davon ist der Fail der Woche. Und mein Fail der Woche ist eigentlich einfach der Samstag im Allgemeinen, den ich wiedergeben will für euch, der schon mal eher bescheiden losging, weil ich halt aufgewacht bin und ich hatte es ja schon erzählt, ich hatte freitags schon gemerkt, die Krankheit ist im Kommen und es war aber noch so ein Status von, ja, ich bin schlapp, aber nee, es geht schon, also so ganz krank werde ich bestimmt nicht. Und dann hatte mein Papa und Dr. Dirk Tenner, die haben mich eingeladen zu einer Gravel-Tour im Bergischen Land, weil es dort einen Radladen gibt, der heißt Edelhelfer und die haben so einen Ride organisiert und da dachte ich mir so, ah komm, schönes Wetter, da fahre ich doch mal mit. Dann bin ich da hingefahren und ich hatte in meinem Gravelrad die 28 mm Laufräder noch drin, also einfach normale Straßenlaufräder mit einem breiteren Reifen, hab die dann ausgebaut und meine Gravel-Laufräder reingebaut. Und dabei habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie ist es ein bisschen komisch. Ich dachte mir aber natürlich, okay, ich fahre jetzt im Radladen, die können mir schon helfen. Bin ich da angekommen, erstmal alle kennengelernt, super nett. Erstmal natürlich auch super unangenehm, man kommt als Ex-Profi dahin und sagt so, ey, ich habe irgendwas am Rad. Dann haben die es gecheckt und meinten so, ja, also dein Lager ist halt komplett im Arsch hinten. Dadurch hatte ich sozusagen einen Fixgear, starren Gang.
War nicht letztes Jahr dein Lager vorne von komplett im Arsch?
Ja, war auch schon mal. Auf jeden Fall jetzt hinten. Das heißt, ich hatte keinen Leerlauf mehr. Der Leerlauf war sozusagen im Arsch und es hat sich immer mitgedreht. Der Freilauf, genau. Der Freilauf war im Arsch und dann hat sich immer mitgedreht und sobald ich sozusagen aufgehört habe zu treten, hing die Kette auf 7:30. Und dann haben die glücklicherweise erstmal probiert, das zu reparieren, was nicht geklappt hat und haben mir dann aus dem Radladen ein anderes Hinterrad gegeben. Das hat aber dazu geführt, dass der White, der eigentlich um 1 Uhr starten sollte, erst um 1:30 losging und was halt nicht so cool war, weil später Nachmittag war ein paar Regenwolken angesagt. Das heißt, alle Leute mussten eine halbe Stunde nur wegen mir warten, was mir übertrieben unangenehm war. Das war echt richtig krass unangenehm und ich war schon die ganze Zeit so, nee, komm dann, fahrt einfach. ich fahre einfach meine eigene Runde oder wir sehen uns später oder ich fahre nach Hause, wenn es nicht geht, so, ist ja mein Fehler. Und die waren aber so voll hyped, dass wir da waren und so, nein, nein, wir warten auf dich. Und dann war so, also dann war das Hinterrad schon fertig gebaut und der Mechaniker war richtig gut, aber der wollte auch so einen richtig guten Job machen. Er war dann so, ja, hier, die Schaltung, die stelle ich dir noch ein. Und hat dann so mit dieser, hat sich dann noch die Shimano-App runtergeladen und wollte die dann so fein justieren und ich so, Digga, Alter, die warten jetzt schon seit Ewigkeiten. So, ich fahre einfach mit. So, das war sozusagen der erste Loser-Point. Alle warten auf mich. Übelst unangenehm. Dann starten wir zu der Gravel-Runde, nachdem alle auf mich gewartet haben. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Ich war ja die Woche davor im Urlaub und die Woche davor auf dem Hausboot bei der Workation. Die Woche auf dem Hausboot war ich sozusagen nicht im Gym. Und die Woche, wo ich im Urlaub war, war ich halt ein paar Tage nicht im Gym, wollte das aufholen und habe, glaube ich, bei den Kniebeugen völlig übertrieben, was halt neben der Krankheit dazu geführt hat, dass ich brutale Muskelkater hatte. Was dann dazu geführt hat, dass nachdem alle eine halbe Stunde auf mich gewartet haben, sind wir diesen Ride losgefahren und wir sind dann auf die Balkantrasse, die kennst du ja wahrscheinlich auch im Bergischen Land, gefahren. Da waren wir so nach 300 Metern und beim ersten Mal aus dem Sattel gehen, noch so 400 Metern, habe ich sowohl links als rechts einen Krampf bekommen und konnte nicht weiterfahren. musste ausscheren und stand so am Straßenrand so mit zitternden Beinen und alle haben so geguckt, hey, was macht denn er? Und einfach so, weil mein Muskel so krass reagiert hat, weil ich halt Kniebeugen völlig übertrieben hatte. Ey, und da bin ich wirklich, ich bin nur die kleine Runde gefahren, die 40 Kilometer und ich bin 40 Kilometer lang immer so ganz kurz vorm Krampf gefahren und immer, sobald es ein bisschen steiler wurde, wo man halt ein bisschen drauf treten musste, musste ich halt so ganz kleinen Gang und richtig langsam hochfahren, um keinen Krampf zu bekommen. Das heißt, der ganze Ride war übelst nervig für mich.
Und alle dann, dachten sich so, ja, der Rick Zabel ist auch nicht das, was er mal war.
Die dachten sich auch, wer ist das denn schon wieder, ey? Dann sind wir zurück angekommen und es gab lecker Suppe und Waffeln und wir haben das Frauenrennen, das WM-Finale der Frauen geschaut. Und während wir da saßen, nach dem Ride, habe ich dann so gemerkt, so, okay, krass, ja, ich werde auf jeden Fall richtig krank. Die Krankheit kickt gerade richtig, ich habe gerade ein richtiges Low. Bin dann so in diesem Mood bin ich nach Hause gefahren und wir waren aber an demselben Abend noch, der Mann von Leos Cousine ist 40 geworden. Die wohnen ganz in der Nähe und es war wirklich so, dass ich dachte so, ich will da unbedingt hingehen, es macht auch Bock, aber fuck, ich glaube, ich werde echt richtig krank. Scheiße. Naja, so richtig im Zwiespalt, was mache ich? Bleibe ich einfach zu Hause oder gehe ich mit? Jetzt das nächste Ding. Es war eine 80er-Jahre-Motto-Party. Dementsprechend dachte ich mir, komm, ich mache mir einen richtig schönen Schnurrbart dafür. So richtig 80s-Style. Dann habe ich mich aber so dermaßen bei dem Schnurrbart verschnitten, dass ich die einzige Option war, mich komplett zu rasieren. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal richtig komplett rasiert war. Und man muss schon sagen, also ich habe es Leo gezeigt und Leo ist als allererstes so einen Lachanfall ausgefallen. Also keiner hat mich ernst genommen. Und auch auf der Party später alle Gespräche haben sich darum gedreht, wie ich aussehe. So, du siehst ja ganz anders aus. Also, übelst unangenehm. Und direkt nach dieser Abrasier-Situation, bevor wir jetzt auf die Party gegangen sind, ist meine Mutter vorbeigekommen, um auf die Kinder, um die zu sehen und kurz aufzupassen. Und ich bin sozusagen, ich komme aus dem Bad raus, oberkörperfrei und frisch rasiert. Sie guckt mich an. Und das Erste, was sie zu mir sagt, ist, Alter, du bist aber fett geworden. Und dann bin ich so mit richtig schlechter Laune auf diese Party gegangen und da guck so Leo an und sag so, heute ist so ein richtiger Loser-Tag. Also wirklich, heute ist einfach, also es ist nichts, wo ich mich beschweren müsste, aber heute ist wirklich so, mein Selbstwertgefühl ist gerade ganz weit unten. Heute ist einfach alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte.
Keine Gesichtsbehaarung mehr und deine Mutter nennt dich fett.
Und danach, du hast so richtig gemerkt bei meiner Mama, und das wird ihr auch im Podcast hören, die wird jetzt im Erdboden versinken. Du hast so richtig gemerkt bei ihr, sie hat selber gemerkt, dass es zu doll war und hat es dann so versucht zu retten mit so, ah, du hast dich rasiert, ne? Ja, das sieht jetzt nur so aus, weil du keinen Bart hast. Das ist so ungewohnt. Und ich dachte mir so, was hat denn der Bart mit meinem Oberkörper zu tun? Ach ja. Story of my life, Alter, das war der Samstag.
Sehr schön. Hatte ich ja einen richtig tollen Tag.
War mega. Ich bin dann um 9:30 auf der Couch eingeschlafen mit meinen Kindern. Das war, weil ich einfach komplett krank geworden bin. Ja, war mega.
Aber dann hatten wir ungefähr einen ähnlichen Abend, weil ich bin auch ich bin dann vom Kommentieren nach Hause, oder was heißt nach Hause, ins Hotelzimmer. Und ich habe einfach dann 12 Stunden geschlafen. 12 Stunden. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal 12 Stunden geschlafen habe.
Mit 4 wahrscheinlich.
Ja, mit 4, genau. Und da habe ich dann auch so gemerkt, ah, ich glaube, mein Körper ist gerade nicht zufrieden mit der Situation.
Ich glaube, da ist irgendwas im Busch. Naja, lass uns über Gravel-WM sprechen.
Ja, lass uns noch eins kurz besprechen. Wir haben ja so ein bisschen Pauline davor gehypt. Was heißt gehypt? Wir waren auf jeden Fall einfach gespannt, was da passiert. Was wir auf jeden Fall sagen können, jetzt hatte Ineos endlich mal eine Fahrerin im Frauenrennen. Das war wahrscheinlich auch ein First und wahrscheinlich auch ein Last. Aber sie hat, glaube ich, ein DNF gezogen. Man hat sie trotzdem mal vorne gesehen im Feld. Und für sie war es, glaube ich, auch wirklich eher so ein bisschen, bevor sie nächstes Jahr wieder voll einsteigt, einmal so gucken, wo steht sie, wie fährt man jetzt Rennen, nachdem sie, also Pro Cycling Stats hat gesagt, sie ist für 1196 Tage kein Straßenrennen mehr gefahren. Und da kann ich schon verstehen, dass man sagt, naja, bevor ich mich jetzt spezifisch auf die neue Saison vorbereite, will ich doch erstmal gucken, wie das jetzt heutzutage alles funktioniert, wenn man 3 Jahre raus ist.
Ja, ich finde, da darf man auch mal Lehrgeld bezahlen, gerade auch bei so einem Wetter.
Voll, voll. Und sie hat sich ja trotzdem eigentlich ganz gut verkauft. War ja jetzt noch im Feld, als es schon wirklich dezimiert war. War ja auch ein großes Statterinnenfeld mit 193 Fahrerinnen. Und ja, am Ende war dann eh kaum mehr jemand übrig, aber sie war dann, glaube ich, bei Runde 2, als wirklich, glaube ich, nur noch so 60 Fahrerinnen oder 50 Fahrerinnen übrig waren, war sie immer noch da. Und das war ja immerhin trotzdem schon mal ein Zeig, dass sie immer noch weiß, wie man sich im Feld bewegt und nicht ganz verloren ist da, wenn es auf die Straße geht.
Ja, voll. Dann lass uns doch auf jeden Fall jetzt über die Gravel-WM sprechen. Und was machst du am Sonntag? Ich fahre hin gucken, willst du mitkommen?
Wahrscheinlich eher nicht, aber wir können ja nochmal sprechen. Weil ich habe heute auf der Arbeit echt derbe gelitten und ich würde gerne dieses Wochenende nutzen, um mich komplett zu regenerieren vor der nächsten Woche. Aber wer weiß, vielleicht bin ich ja auch morgen schon wieder ein ganzer Mensch und wir können ja nochmal sprechen.
Ja, das Angebot steht auf jeden Fall. Ich muss auch noch ein bisschen gesunder werden. Aber mich hat die Tage Valtteri Bottas angerufen und er hat gesagt, du bist mein Glücksbringer. Ich habe Finna mein Gravel-Rennen gewonnen. Ich habe mal geschaut, du wohnst ja gar nicht so weit weg davon. Willst du nicht vorbeikommen, mich supporten? Und wenn mein Kapitän mich ruft.
Wenn Bottas ruft, dann.
Dann muss ich da natürlich mal hin und ein bisschen Content machen und ihm mal eine Flasche angeben oder so. Aber es passt mir ganz gut. Ich hatte eh überlegt hinzufahren, weil es halt wirklich nicht weit ist aus Köln. 2 Stunden im Auto, dann sind wir da. Und in dem Zug habe ich mich jetzt mal so richtig damit beschäftigt. Valtteri startet ja in der Age Group, ich glaube 35 bis 39. Also er will Age Group Weltmeister werden. 182 Kilometer ist das Rennen der Elite-Männer und auch der Age-Group der Männer. Die Rennen der Frauen sind schon am Samstag. Und wie gesagt, jetzt in dem Zuge habe ich mich da mal richtig mit beschäftigt. Ich glaube, die Spannung und oder das Event wirft seine Schatten voraus. Die Spannung ist hoch, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Gute Starterfelder. Und ich glaube, wird ein richtig, richtig schönes Gravel-Wochenende. Ist auch krass, wie innerhalb Gravel gibt es jetzt seit 3 Jahren und irgendwie auch gefühlt, jeder Fahrer, der aufhört, der ist dann jetzt mittlerweile Gravel-Profi. Also es ist schon ein richtiges Ding geworden, ne?
Ja, sich auf jeden Fall in relativ kurzer Zeit etabliert. Weißt du denn, ob dieses Jahr die Rennen übertragen werden, beziehungsweise ob beide Rennen übertragen werden?
Das weiß ich noch nicht. Das ist bei meiner Recherche ausgeblieben. Ich bin auch mal gespannt, Sonntag, man muss ja sagen, die Rennen sind ja von A nach B, was ja für Gravel-Rennen auch eigentlich eher untypisch ist. Dementsprechend ist es logistisch gar nicht mal so einfach.
Ja, ich verstehe auch wirklich nicht, warum Leute das machen. Es ist wirklich logistisch ein absoluter Albtraum.
Ja.
Und vor allem bei einem Rennen, wo ja viele Leute auch, glaube ich, eher so ein bisschen so ein Solo-Ding draus machen. Also voll. Ich komme dahin mit minimal Support und das erschwert das alles total.
Ja. Ja, da kann man schon mal im Vorhinein drüber reden, dass es wenig Sinn macht, bei einer Gravel-WM irgendwie von A nach B. Und man muss halt auch sagen, Halle und Löwen ist an sich nicht so weit auseinander, aber die Stadt Brüssel liegt halt dazwischen. Das heißt, es ist halt so richtig nervig, von A nach B zu kommen.
Ich hab mal ganz kurz gegoogelt, ist jetzt keine lange Vorbereitung, aber zumindest steht hier, dass der Streaming-Anbieter Discovery Plus beide Elite-Rennen anbietet, sowohl das Frauenrennen am 5. als auch das Herrenrennen am 6. Oktober, werden von 14 bis 16 Uhr live übertragen.
Ja, das ist ja schon mal was.
Ja, weil das war wirklich letztes Jahr schade, dass man das Frauenrennen nicht schauen konnte und auch irgendwie so ein bisschen rückschrittlich.
Ja, voll. Aber eine Frage, bei den Age Group-Rennen, da weiß ich ja, dass man sich qualifizieren muss über so einen Qualifier vorher, wo man bei den besten 20%, glaube ich, sein muss, um so eine Qualifikationsmedaille zu bekommen. Aber braucht man eine Lizenz, um so einen Qualifier mitzufahren, oder kann da einfach jeder mitfahren?
Puh.
Weil bei der Elite ist klar, dass man eine Lizenz braucht. Aber so für nächstes Jahr würde mich das mal interessieren.
Ja, eigentlich.
Ich bin gerade voll am Überlegen, ob ich eine Lizenz ziehe oder nicht. Ich bin mir noch nicht sicher.
Aber wahrscheinlich braucht man schon eine Lizenz, weil man ja, also wenn man sich für die WM qualifizieren will und kann.
Würde eigentlich Sinn machen, ne?
Also müsste man eigentlich schon, oder? Weil, ja.
Das kann mir bestimmt jemand auch, der den Podcast hört, einmal erklären. Ich weiß auch, dass es natürlich versicherungstechnisch über die Lizenz wahrscheinlich läuft und dass es Sinn macht. Und ich glaube, auch wenn ich BDR-Präsident werden will, geht es nur, wenn man eine Lizenz hat. Von daher, also gibt es verschiedene Gründe, glaube ich, die für eine Lizenz sprechen würden.
Ich würde auch sagen.
Dann ist auch die Frage,
und ja, auch wenn du zum Beispiel jemanden supporten willst, braucht man eine Lizenz, wenn man bei einem Zeitfahren im Auto sitzen will zum Beispiel?
Ja, da brauchst du aber eine sportliche Leiterlizenz, richtig, glaube ich.
Nee, da reicht eine normale Lizenz, bei der DM zumindest. Ja, bei der DM schon.
Ach krass. Ja, dann ist die Frage, bei welchem Verein ziehe ich meine Lizenz? Das ist die nächste Frage.
Also ich bin ja bei der Scuderia Südstadt und habe da meine Lizenz. Das würde sich für dich als Kölner natürlich auch anbieten.
Ja, oder erst vor Unna. Meine alte Heimat ist auch nicht weit.
Ja, stimmt. Das war ja auch mein alter Verein.
Ja, witzig. Naja, auf jeden Fall in der nächsten Folge können wir, glaube ich, über die Gravel-WM reden.
Oder war ich Werl-Wickede? Vielleicht war ich auch Werl-Wickede. Ich kann mich nicht mehr ganz entsinnen.
Werl-Wickede.
Ich hatte auf jeden Fall so ein blauen Jersey mit gelben Sternen drauf. Das ist Werl-Wickede, oder?
Ich weiß nicht, wie Werl-Wickede aussieht. Also ist auf jeden Fall nicht Unna.
Du musst es doch als Local wissen eigentlich.
Es könnte auch Werne sein.
Na, ich weiß es nicht mehr.
Wir werden es nie wissen. Wir werden es nie rausfinden. Wir sehen uns ansonsten auf jeden Fall nächste Woche in Hamburg auf dem Community-Ride.
Korrektamente.
In Hamburg.
Ja.
Und das wird auch schön. Nächste Woche nehmen wir eine Folge auf, wo wir über die Gravel-WM reden und was noch so alles passiert. Ich hatte noch eine Story dabei, wenn du die Muße hättest, mir nochmal zuzuhören.
Ich höre dir zu und habe gerade rausgefunden, es ist der RSV Werl-Wickede.
RSV Werl-Wickede, Grüße gehen raus. Also, eine Story, die wollte ich, weiß nicht, warum ich die vergessen habe zu erzählen, weil die ist schon, ich sehe, Tanja zeigt gerade ein Foto von ihr in dem Trikot. Wäre aber schon wieder ein geiles Design. Eigentlich musst du in die Story das Bild posten, damit alle das sehen können.
Nee, das sieht ganz schlimm aus, das Bild. So mein allererstes Straßenrennen NRW-Meisterschaften 2017.
So, es tut mir leid, abruptes Ende der Geschichte. Wir nehmen die Geschichte nächste Woche mit in den Podcast, in die nächste Podcast-Folge, weil Tanjas Kopfhörer sind gerade alle gegangen und dann wäre jetzt auf ihrer Tonspur die ganze Zeit meine Geschichte doppelt drauf. Das wäre sehr, sehr nervig. Die Folge ist, glaube ich, eh schon gut geworden. Wir haben 1:10 und die legendäre Deutschland-Tour-Geschichte vom Ochsenwang gibt es dann nächste Woche, meine lieben Freunde. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Euer Rick und eure Tanja. Bye, bye.
Ich habe jetzt nicht gehört, was er gesagt hat. Ich hoffe mal, er hat mich nicht beleidigt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.